So, wir haben noch ein Resultat zum Thema Nilpotenz. Genauer gesagt möchte ich mich um die Frattini-Gruppe von P-Gruppen kümmern. Das passt jetzt gerade ganz gut rein, weil wir die Frattini-Gruppe gerade kennengelernt haben am Ende der letzten Vorlesung. Nochmal zur Erinnerung, die Frattini-Untergruppe einer Gruppe bekomme ich, indem ich alle maximalen Untergruppen hernehme und dann den Durchschnitt davon bilde. Und jetzt gucken wir mal, was da bei P-Gruppen speziell passiert. In Länder P10 seien also P eine Primzahl und P eine P-Gruppe. Ist das für die hinten sitzen groß genug, so wie ich schreibe, ist das lesbar? Da sehe ich ja, da sehe ich
noch.
Noch. Okay. Das ist so die Sache, wenn man mit sehr jungen Leuten zu tun hat, dann mag man ja nicht sagen, vielleicht wird es Zeit für eine Brille, sondern dann ist es tatsächlich die eigene Schrift, die es normalerweise ist. Okay, bitte beschweren, wenn es zu klein oder undeutlich ist. Die Faktorgruppe von P, Modulo der Frattini-Gruppe, ist dann elementararisch. Insbesondere abelisch, und das heißt, dass die Kommutatorgruppe da drin liegt, denn die Kommutatorgruppe ist ja der, also in einem gewissen Sinn der kleinste Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Und sowas kann nützlich sein. Später, wir überlegen jetzt, warum das so ist. Okay, ich fange an mit einem N aus N, mit dem ich die sodass ich die maximalen Untergruppen von P so durchnummerieren kann, Q1 bis Qn. Nehme ich mir die her, dann weiß ich jetzt, dass der Durchschnitt von all denen genau die Frattini-Untergruppe ist. Und ich weiß noch mehr über diese Untergruppen, denn da haben wir nochmal wiederholt heute, was die maximalen Untergruppen von P-Gruppen sind. Das sind einfach genau alle Untergruppen, die Index P haben. Also weiß ich jetzt schon mal, Q1 bis Qn haben alle Index P in, ups, in P. Ich weiß auch, dass das alles Normalteiler sind. Und jetzt gucke ich mir eine Abbildung an. Ich schreibe das mal als Kommentar hin. Normal. Und jetzt möchte ich eine Abbildung definieren, Sigma, die jedem x aus der Gruppe P ein gewisses Tupel zuweist. Ich schreibe das erstmal hin und dann klären wir zusammen, von wo nach wo die Abbildung geht. Alle x aus P sei x Sigma folgendes n-Tupel. Vorne steht die Nebenklasse zu x1, die von x repräsentiert wird. Dann kommt die von Q2, die von x repräsentiert wird und so weiter. Ich gehe also all diese Untergruppen durch, Q1 bis Qn, und schaue mir dann immer die Nebenklasse an, die von x repräsentiert wird. Da bekomme ich insgesamt ein Tupel mit n Einträgen. Und wo liegt das? Na, was ist das? Q1x? Das ist ein Element der Faktorgruppe und das ist wirklich eine Gruppe, weil Q1 ein Normalteiler von P ist. P Modulo Q1 ist also eine Gruppe und Q1x ist darin ein Element. Das liegt also in P Modulo Q1. Das hier liegt in der Gruppe P Modulo Q2 und so weiter. Und wenn ich jetzt so ein Tupel daraus gebildet habe, dann heißt das, ich bin einfach in das kartesische Produkt gegangen, dieser Gruppen, die jeweils Ordnung P haben, und habe dann da jeweils ein Element rausgegriffen. Man definiert also Sigma eine Abbildung von, naja, von wo kann ich das machen? Ich kann das für jedes Element aus P machen, das heißt, ich kann in P starten. Und ich habe gerade erklärt, wo wir hingehen. Wir gehen in das kartesische Produkt P Modulo Q1 und so weiter bis P Modulo Qn. Das ist erstmal nur eine Menge, aber diese Menge wird zu einer Gruppe, indem ich komponentenweise verknüpfe. Ich habe ja hier in jeder dieser Gruppen eine Verknüpfung, die so funktioniert, dass ich Elemente aus der Faktorgruppe verknüpfe, indem ich die Repräsentanten verknüpfe. Das kann ich komponentenweise machen und auf die Art und Weise kriege ich hier sogar eine Gruppenstruktur. Wie groß ist diese Gruppe und was für eine Struktur hat sie? Gucken wir mal kurz da drauf. Ja, die Indizes dieser maximalen Untergruppen waren ja jeweils p, deswegen haben diese Faktorgruppen alle Ordnung p. Und ich habe insgesamt n solche Leute, also hat diese ganze Gruppe Ordnung p hoch n. Dann sind diese einzelnen Bestandteile zyklisch der Ordnung p. Und diese komponentenweise Verknüpfung sorgt dafür, dass, wenn ich in dieser Gruppe rechne, die Reihenfolge bei der Verknüpfung keine Rolle spielt. Sodass ich hier also eine a-dische Gruppe bekomme, der Ordnung p hoch n. Und jetzt schauen wir noch, welche Ordnung die Elemente haben. Ja, wie rechne ich die Ordnung eines Elements aus? Ich nehme mir eins her, multipliziere das immer wieder mit sich selbst und gucke, wann zum ersten Mal das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Und das Einzelelement in dieser Gruppe ist das n-Tupel, wo an jeder Stelle immer das entsprechende Einzelelement steht. Aber hier diese Gruppen, die haben ja jeweils nur Ordnung p. Das heißt, spätestens, wenn ich das Element, was auch immer, p mal mit sich verknüpft habe, dann steht überall das Einzelelement. Das heißt also, dass jedes Element in dieser Gruppe höchstens Ordnung p hat und die Gruppe ist a-disch, also ist sie elementar-a-disch, der Ordnung p hoch n. Das haben wir jetzt herausgefunden. Abbildung Sigma. Und wir haben jetzt diese Zielgruppe, von der wir wissen, dass sie elementarisch der Ordnung p hoch n ist. Was nützt uns das? Wir wollen ja eigentlich etwas aussagen über die Faktorgruppe p modulo phi von p, also p modulo Frattini-Gruppe. Na, ich behaupte, dass Sigma nicht nur irgendeine Abbildung ist, sondern ein Gruppenhomomorphismus. Wenn wir durch Hingucken sehen, wenn ich x habe und noch ein zweites Element y, erstmal gucken wir, was passiert, wenn ich die verknüpfe. Dann habe ich x mal y und wenn ich dann mit Sigma abbilde, bekomme ich hier also jeweils die Elemente der Faktorgruppen mit Vertreter x mal y. Wenn ich zuerst x und y abbilde, dann kriege ich hier einmal das Ganze mit Vertreter x und dann nochmal das Ganze mit Vertreter y. Und wenn ich dann in dieser Produktgruppe verknüpfe, dann passiert das komponentenweise und dann steht da jeweils der Vertreter x mal y. Das heißt, da kommt wirklich dasselbe raus. Das ist wirklich ein Gruppenhomomorphismus. Und das heißt, dass wir jetzt plötzlich ein Werkzeug in der Hand haben, nämlich den Homomorphiesatz für Gruppen. Startgruppe modulo Kern ist isomorph zum Bild. Das Bild liegt in einer elementar-abelschen Gruppe, ist also elementar-abelsch. Das heißt, wir sind fertig, wenn wir zeigen können, dass die Frattini-Gruppe einfach der Kern dieser Abbildung ist. Dann gucken wir doch mal. Besteht aus den Elementen in P, die, wenn man hier abgebildet hat, auf dem 1-Element dieser Gruppe landen, dieser Produktgruppe. Dann müssen wir nochmal hinschreiben, was es ist. Das ist also die Menge aller, sagen wir mal, y aus P mit der Eigenschaft y sigma ist das 1-Element der Produktgruppe. Also 1 von P modulo Q1 und so weiter, 1 von P modulo Q1. Heißt also, wenn ich mir jetzt nochmal die Abbildungsvorschrift angucke, dass Q1 mal Y dieses 1-Element hier sein muss. Wann repräsentiert ein Gruppenelement da das 1-Element in der Faktorgruppe? Naja, genau dann, wenn es in dem Normalteiler liegt, den wir rausfaktorisieren. Das heißt also, um hier vorne auf die 1 zu kommen, muss Y in Q1 liegen. Um in der zweiten Komponente auf 1 zu kommen, muss Y in Q2 liegen und so weiter. Ich sehe jetzt also schon, und das ist ein genauer Wenn, in die andere Richtung genauso. Das heißt, ich sehe hier die Elemente aus P, die in Q1 liegen und in Q2 und so weiter bis zu Qn. Und Moment, Q1 bis Qn waren doch genau die maximalen Untergruppen. Wenn ich in all denen liege, liege ich im Durchschnitt. Das heißt, ich komme wirklich genau die Frattini-Gruppe raus. ist diese ganze Konstruktion gemacht. Und dann kommt der Homomorphiesatz für Gruppen und sagt, dass P modulo Platini-Gruppe, was das gleiche ist wie P modulo Kern von Sigma, isomorph zum Bild von Sigma, was eine Untergruppe von dieser elementarischen Gruppe der Ordnung PON ist, also elementarisch. Deswegen schreibe ich nur isomorph zum Bild, welches elementarisch ist. Größe ist uns egal, nur elementarisch ist wichtig. Ja, das war Lemma 410. Das war nochmal ein Ausflug in die Welt der P-Gruppen, aber jetzt mit dem Konzept der Frattini-Gruppe im Hinterkopf. Und das war alles, was ich in Kapitel 4 machen wollte. Jetzt die Gelegenheit, nochmal kurz zu überlegen, ob es da irgendwo Fragen gab oder Ergänzungswünsche, ob irgendwo ein Beispiel gewünscht wird zum Beispiel. Und ansonsten. Ein paar Gruppen kennen wir, wo man sich das anschauen könnte. Zum Beispiel habe ich ja erzählt, wenn man sich so eine Semidiener-Gruppe hernimmt, der Ordnung, meinetwegen 16, dann hat man da diese drei maximalen Untergruppen der Ordnung 8, zyklisch, Diener, Quaternion. Und dann kann man gucken, was passiert denn eigentlich, wenn ich die schneide, einfach um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie so eine Faktorgruppe, so eine Frattini-Faktorgruppe aussieht. Ja, so, wer das hat zum Spielen. Ansonsten komme ich dann jetzt zu Kapitel 5. Ich keine Fragen mehr. Und Kapitel 5 heißt Auflösbare Gruppen. Auflösbare Gruppen bilden eine wirklich schöne, gut handhabbare Klasse von Gruppen mit tollen Vererbungseigenschaften. Noch viel schöner als bei Nilpotenz. Bei Nilpotenz haben wir gesehen, gibt es Grenzen. Also wenn ich da eine Gruppe habe mit den normalen und den Ornat, Gruppe der Normalteiler. Hallo. Und die Faktorgruppe und der Normalteiler sind nilpotent, dann muss die ganze Gruppe überhaupt nicht nilpotent sein. Bei auflösbaren Gruppen ist es anders. Da haben wir wirklich schöne Vererbungseigenschaften in alle Richtungen. Und in gewisser Weise, das ist jetzt sehr ins Unreine gesprochen, aber in meiner Erfahrung ist es häufig so, dass wenn man eine Vermutung hat, nach dem Juhir, das und das, das sollte für alle endlichen Gruppen stimmen, dann ist immer gut, wenn man sich eine einfache Gruppe hier nimmt, die man kennt, sowas wie A5, und eine auflösbare Gruppe, also sowas wie Sym4 oder ja, irgendwas anderes Schönes, Auflösbares. Und wenn da die Vermutung stimmt, dann hat man vielleicht eine Chance. Insofern kann man sagen, auflösbare Gruppen stehen da so ein bisschen strukturell den einfachen gegenüber. Einfache Gruppen hat einmal jemand so beschrieben, da gibt es kein Oben und kein Unten. In auflösbaren Gruppen, Nilpotentgruppen und so weiter, da gibt es immer ein Oben und ein Unten. Es gibt Normalteiler und die sind halt unten und dann gibt es irgendwie anderes Zeug, was auf dem Normalteiler per Kondensation wirkt und dadurch kommt so ein bisschen Ordnung in die Gruppe. Bei Nilpotentgruppen ist es ja noch schlimmer, da hat man ja quasi so Sachen nebeneinander zu jeder Primzahl. Nicht nur oben und unten, sondern auch links und rechts. Das ist sehr geordnet. Und in einfachen Gruppen hat man das nicht. Denn es gibt keine interessanten Normalteiler. Und deswegen hat man nicht die Möglichkeit, die Gruppe so zu strukturieren, dass da irgendwas ist, worauf irgendwas anderes so durch Konjugation operiert, sodass man da Ordnung reinbekommt. Das geht dann wiederum nur lokal. Wenn ich in einer einfachen Gruppe dann Untergruppen finde, die Normalteiler haben, die interessant sind, dann kann ich da was machen und hoffen, dass ich insgesamt genug Informationen zusammenbasteln kann, um was über die ganze Gruppe rauszufinden. Ist aber nicht so einfach. In einer auflösbaren Gruppe habe ich immer interessante Normalteiler. Das ist also ein völlig anderes Arbeiten. Deswegen sind auch, wenn man gruppentheoretische Forschung macht, die Geschmacksrichtungen so unterschiedlich, je nachdem, was für Forschungsfragen man bearbeitet. Wenn ich in einer einfachen Gruppe argumentiere, fühlt sich das völlig anders an, als wenn ich in einer auflösbaren Gruppe argumentiere. Die Untergruppe, die Strukturen, die ich mir angucke, sind total unterschiedlich. jetzt habe ich das Wort ganz oft benutzt, noch nicht definiert, was es ist. Die höchste Zeit. Eine auflösbare Gruppe. Sagen wir G. G heißt auflösbar. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Immer dann, wenn ich eine nicht-triviale Untergruppe hernehme, dann wird die Kommutatorgruppe kleiner. Wir haben vorher über Nilpotenz gesprochen, Merkregel für Nilpotenz, wenn man jedenfalls nicht so wie ich sich das sowieso mit den Süderhoff-Gruppen merkt. Bei echten Untergruppen wächst dann nochmal das Sand. Merkregel für Auflösbarkeit, bei nicht-trivialen Untergruppen schrumpft die Kommutatorgruppe. Und wieder gibt es später so einen Satz mit haufenweise gleichwertigen Aussagen, sodass man also, wenn man will, dann später nicht damit arbeiten muss, sondern man kann auch was anderes nehmen. Aber wir sehen gleich schon, dass manches sich leichter vererbt, also dass es einfacher zu sehen ist als bei Nilpotenz durch diese Eigenschaft. Nochmal zur Erinnerung, das ist eine Abkürzung für die Kommutatorgruppe der Gruppe U mit sich selber. Kommutatorgruppe brauchen wir jetzt die ganze Zeit. Und wir erkennen auch die hauptweise auflösbare Gruppen. Zum Beispiel ist jede abelsche Gruppe auflösbar. Denn in einer abelschen Gruppe ist ja für jede Untergruppe die Kommutatorgruppe immer trivial. Das heißt, wenn die Gruppe nicht 1 ist, dann wurde sie nachgekommen und die 1 und ist deswegen kleiner geworden. Gut, es gibt aber auch nicht abelsche Gruppen, die auflösbar sind, zum Beispiel die sind 3. Wir sehen ja hier insbesondere, dass wenn eine Gruppe selber nicht 1 ist, dass dann für die Auflösbarkeit die Kommutatorgruppe der ganzen großen Gruppe kleiner werden muss. Und das Gegenstück dazu ist perfekt. Eine Gruppe heißt perfekt, genau dann, wenn ihre Kommutatorgruppe gleich der Gruppe ist. Und Perfektheit und Auflösbarkeit schließen sich aus, wenn die Gruppe nicht trivial ist. So, sind 3 ist auflösbar, denn, naja, bei allen abelschen Untergruppen von Sym 3 muss ich nichts machen. Wenn die nicht trivial sind und abelsch, dann wird die Kommutatorgruppe offensichtlich kleiner. Das heißt, ich muss mir nur nicht abelsche Untergruppen von Sym 3 angucken und da gibt es nur eine, nämlich die Sym 3 selber. Und was ist die Kommutatorgruppe von der Sym 3? Haben wir es schon mal ausgerechnet? 1. Was muss ich mir da angucken? Alle Kommutatoren von Kommutationen aus der Sym 3 in jeder Kombination. Was trägt denn zur Kommutatorgruppe was bei? Naja, wenn ich Elemente mit sich selber in den Kommutator setze, ist es langweilig. Wenn ich Elemente mit ihrem Inverse in den Kommutator setze, ist es langweilig. Interessante Dinge passieren nur, wenn ich zum Beispiel 2 verschiedene Transpositionen nehme oder eine Transposition in einem 3-Zyklus oder so. Okay, das heißt, ich kann versuchen, mich zu Fuß der Frage zu nähern, was die Kommutatorgruppe ist. Was kann ich noch machen? Ich kann mir klar machen, wieder mit dem Stichwort, ich will möglichst wenig rechnen. Ja, ich weiß auch nicht, warum die Lampen da gerade angegangen sind. Die Kommutatorgruppe ist ein Normalteiler. Der kleinste Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Kennen wir Normalteiler von Sym 3 mit abelscher Faktorgruppe? Ja. Die Alt 3. Tatsächlich ist die Alt 3 genau die Kommutatorgruppe. Die Kommutatorgruppe kann nicht 1 sein, denn die Sym 3 ist nicht abelsch. Die Kommutatorgruppe ist tatsächlich genau die Alt 3. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das zu überlegen, warum genau. Aber auf jeden Fall ist die kleiner geworden. Und das war die einzige Gruppe, über die wir das überprüfen sollten, denn alle anderen Untergruppen sind ja abelsch. Und dann reicht das als Begründung. Jede nilpotente Gruppe ist auflösbar. Da müssen wir jetzt auch kurz überlegen. Wie kriegen wir das raus? Nilpotente Gruppe ist auflösbar. Und wir sehen später, auflösbar
Messbarkeitskriterien, bei denen dann für gewisse größere Gruppen man nicht mehr so jede Untergruppe angucken muss und die Kommutatorgruppe, sondern man kann das dann anders sehen, einfacher. Und dann können wir die Sympleier normal anschauen, dann können wir auch Alt-4 angucken und Sym-4, die sind auch auflösbar. So, was ist mit nilpotenten Gruppen los? Wenn man die Definition nimmt, viel Spaß, machen wir nicht. Wir nehmen eine der Charakterisierungen aus unserem tollen Satz mit den 5 gleichwertigen Aussagen. Da hatten wir diese Reihen und in diesen Reihen hatte man immer so Faktorgruppen und da war immer irgendwas im Zentrum von irgendwas oder da rutschte was runter, wenn man nochmal mit der großen Gruppe kommutiert. Insbesondere funktionieren diese Reihen nur dann, wenn ich bei der oberen Zentralreihe, wenn ich also oben anfange und Kommutatoren bilde, kleiner werde. Ansonsten kann ich ja nie unten ankommen. Das heißt, an der Charakterisierung, die wir da haben in Teil 2 und 3 des Satzes zu Nilpotenz, an der Charakterisierung kann ich sehen, dass bei nilpotenten Gruppen, zumindest für die große Gruppe G, der Kommutator schon mal kleiner werden muss, wenn die Gruppe selber nicht trivial ist. So, jetzt die Frage, warum werde ich denn für Untergruppen auch immer kleiner? Na, dafür muss ich jetzt noch benutzen, dass Untergruppen von nilpotenten Gruppen nilpotent sind. Das heißt, ich muss das schon ordentlich zusammenbasteln mit dieser Charakterisierung, damit ich sehen kann, aufgrund der Definition, dass nilpotente Gruppen auflösbar sind. Das wird alles später viel einfacher, wenn wir hier auch noch andere Charakterisierungen haben. Dann ist es viel leichter, hin und her zu gehen und zu entscheiden, welche Gruppe was erfüllt. Ich glaube, das war Satz 4.7. Bin nicht mehr sicher, ich muss mal gucken, was die Nummer war. Oder 5 oder so. 6. Satz 4.6. Und zwar stelle ich mir jetzt vor, dass wir uns 3 angucken. Aussage 3 in diesem Satz. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich laufe von oben runter, also absteigende Zentralreihe, dann bilde ich den Kommutator von G mit sich selber und muss dann ja in dem nächst kleineren Normalteil da in dieser Reihe landen. Das heißt, die Kommutatorgruppe muss kleiner werden, wenn G nicht 1 ist. So, und dann Untergruppen erfüllen dasselbe, weil die auch nilpotent sind. Das heißt, ich rutsche immer runter und kann so die Definition erfüllen. Satz 6, 3 und dass Untergruppen nilpotent sind, steht auch irgendwo. Lemma 4, 3. Man sieht es halt nicht an der Definition, sondern man muss ein bisschen gucken. Alles klar. Dann schauen wir uns jetzt noch kurz, würde ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben bei Nilpotenz über die Nilpotenzklasse geredet. Bei Auflösbarkeit gibt es sowas Ähnliches, das nennt man Auflösbarkeitsstufe. Aber dass das sinnvoll ist und wie man das ausrechnet, das können wir erst so richtig klären, wenn wir diesen Satz haben mit den verschiedenen Teilen, wo das dann so ähnlich aussieht wie bei Nilpotenz, also auch wieder mit solchen Reihen und mit Kommutatoren und passiert irgendwas. Kommen wir gleich hin. Wir brauchen uns mal nicht so viel vorgeplänkeln. Aber ich möchte wenigstens noch hinschreiben, dass Untergruppen und Faktorgruppen von auflösbaren Gruppen auch auflösbar sind. Und das kann man durch Hingucken sehen, da schreibe ich gar keinen Beweis an, sondern da reden wir nur kurz drüber. Das ist Lemma 5.2. Untergruppen und Faktorgruppen, insbesondere auch homomorphe Bilder, von auflösbaren Gruppen und ich kürze auflösbar ganz oft so ab, Aufl, ein sehr wichtiges Wort in dieser Vorlesung, das oft vorkommt und ich bin ganz oft zu faul, das auszuschreiben. Beweis durch Hingucken. Ich habe eine Untergruppe von G, G ist auflösbar. Wenn diese Untergruppe 1 ist, habe ich nichts zu zeigen. Wenn sie nicht 1 ist, nehme ich mir eine nicht-triviale Untergruppe her. Das ist dann ja auch eine nicht-triviale Untergruppe von G und deswegen wird der Kommutator kleiner. Zack, fertig. Beweis durch Hingucken. Und bei Faktorgruppen so genauso. Der Übergang in die Faktorgruppe und das Bilden des Kommutators sind miteinander vertauschbar. Einfach weil, wenn ich in die Faktorgruppe ich quasi einen Homomorphismus anwende und die Anwendung eines Homomorphismus ist mit der Kommutatorbildung vertauschbar. Das heißt, da habe ich das dann auch sofort. Ich gehe in die Faktorgruppe, nehme eine Untergruppe her und sehe dann, dass der Kommutator kleiner wird, weil der vom vollen Urbild in der Ursprungsgruppe kleiner wird. So ist das. Wer das ausbuchstabiert und ordentlich erklärt, haben möchte, Bescheid sagen, dann mache ich eine Podcast-Folge, mache ich total gerne. Jetzt habe ich viel mehr Lust, mit Ihnen Satz 5.3 zu beweisen, wo wir nämlich endlich sehen, wie man Auflösbarkeit noch charakterisieren kann. Das wird
wird also jetzt wieder so eine Nummer nach dem Motto, die folgenden Sachen sind alle gleichwertig. Eine davon ist, dass die Gruppe auflösbar ist. So, jetzt kommen zwei Eigenschaften, die wieder sehr ähnlich aussehen, so wie wir das bei Nilpotenz auch schon hatten. Und diesmal geht es um Subnormalreihen. Ich erzähle den Unterschied nochmal zu einer Normalreihe und wiederholen wir nochmal, was da wichtig ist. Es existiert eine Subnormalreihe folgender Form. 1 gleich g0 und so weiter bis hin zu gk gleich e, bei k bis n0 kommt. Wobei für jedes i aus 1 bis k folgendes gilt. Wenn ich mir die Faktorgruppe angucke, gi modulo gi minus 1, und die ist ja definiert, weil in einer Subnormalreihe jedes Vollglied immer normal im nächsten ist, auch wenn es vielleicht nicht normal in der großen Gruppe ist. Das heißt, diese Faktorgruppe kann ich mir angucken, und die soll immer arisch sein. Deswegen hört man auch häufig die vereinfachte Beschreibung, dass auflösbare Gruppen quasi aus lauter arischen Stückchen zusammengesetzt sind. Ist dann so ähnlich. Da habe ich eine Subnormalreihe von G0 bis Gn. Subnormalreihe, wenn ich dann davon die Kommutatorgruppe bilde, von dem Ding mit sich selber, jetzt, also nur mit sich selber, nicht mit der großen Gruppe, dass ich dann im nächsten kleineren habe. Heißt also, wenn ich da irgendwo unterwegs bin und so ein GJ habe in dieser Subnormalreihe und ich bilde die Kommutatorgruppe GJ', dann landet die im nächst kleineren GJ-1. Das ist gleichwertig zu dieser Sache mit den arischen Faktorgruppen. Das ist hingucken. 4 ist nochmal interessant. 4 ist die Aussage, dass G einen Normalteiler hat, N, derart, dass N auflösbar ist und die Faktorgruppe auflösbar ist. Dass aus der Einfachheit von G folgt, dass man hier so einen Normalteiler hat, das ist langweilig. Umgekehrt ist es durchaus interessant. Für Induktionsargumente einerseits, aber auch so fürs richtige Leben, wenn Sie zeigen wollen, dass irgendwas auflösbar ist und da Zeug rumläuft, das Sie kennen, dann ist 4 ein wirklich schönes Werkzeug. Sie brauchen einfach nur einen auflösbaren Normalteiler mit auflösbarer Faktorgruppe. So, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun im Beweis, aber es ist wesentlich handlicher und weniger technisch aufwendig als das vergleichbare Resultat zur Nilpotenz. Da werden wir auch nochmal sehen, dass Auflösbarkeit eine Eigenschaft ist, die ein bisschen einfacher handhabbar ist. Und wenn Sie in Bücher gucken oder Vorlesungsskripte oder so für anderen Leuten, werden Sie auch sehen, dass man durchaus das Ganze auch aufziehen kann, indem man bei Nilpotenz oder Auflösbarkeit mit einer anderen Charakterisierung anfängt und das als Definition nimmt. Und dann sind manche Resultate einfacher zu zeigen und andere schwieriger. Und am Ende landet man immer da, dass man sehen will, dass das alles gleichwertig ist. Na gut. Müssen wir darüber reden, dass 2 und 3 gleichwertig sind? Vielleicht kurz. Ich fange an mit einer subnormalen Reihe, so wie hier. Heißt also, ich habe diese Gruppen G0 bis GK, G0 ist 1, GK ist die ganze Gruppe und ich habe hier jetzt keine Normalteilerzeichen gemacht, weil ich nicht suggerieren möchte, dass die alle normal in der großen Gruppe sind, aber sie sind immer normal im nächsten. Das gehört zum Begriff der subnormalen Reihe. Das heißt, ich kann über diese Faktorgruppen da sinnvoll reden. Jetzt habe ich so eine Reihe G2 und gehe jetzt mal hier so in die Mitte irgendwo und dann sehe ich da diese Faktorgruppe, die zu diesem Stückchen in der Mitte gehört und die ist arbitrisch. Wenn ich einen Normalteiler mit arbitrischer Faktorgruppe habe, dann enthält der die Kommutatorgruppe von der großen Gruppe. Denn die Kommutatorgruppe ist ja der kleinste Normalteiler mit arbitrischer Faktorgruppe. War in Serie 1, glaube ich. So, das müssen wir uns also nochmal merken jetzt, das brauchen wir die ganze Zeit. Wenn ich die Kommutatorgruppe bilde, kriege ich eine arbitrische Faktorgruppe und immer dann, wenn ich eine arbitrische Faktorgruppe kriege, liegt die Kommutatorgruppe in dem Normalteiler drin, den ich rausfaktorisiere. Diese ganzen arbitrischen Faktorgruppen hier bringen mir jetzt also, dass immer die obere Gruppe, wenn ich den Kommutator nehme, in der unteren drin liegt. Und das ist genau das, was hier in 3 steht. Das heißt, aus 2 folgt sofort 3, indem ich einfach die gleiche Subnormalreihe nutze. Andersrum nehme ich jetzt die Subnormalreihe, die ich hier habe, und sehe in der Mitte immer, wenn ich die Kommutatorgruppe bilde, lande ich in der nächstkleineren. Das heißt aber, dass die Faktorgruppe arbitrisch ist. Also kann ich diese Subnormalreihe behalten und kriege die Eigenschaft in 2. Ich muss nichts machen. Die beiden Aussagen sind wirklich sofort komplett gleichwertig. Quatsch ist da drauf. Das heißt, wenn mein Tafelanschrieb Ihnen zu kurz ist, dann haben Sie die Möglichkeit, das zu Hause in Ihren eigenen Notizen ausführlicher aufzuschreiben. Dann möchte ich als nächstes mit Ihnen besprechen, dass 1 und 4 gleichwertig sind und dann müssen wir nur noch die Verbindung hinkriegen. Aus 1 folgt 4, das ist klar. Jetzt machen wir die Richtung aus 4 folgt 1. Es gilt die 4, wir nehmen uns also so einen Normalteiler her. Sei n ein Normalteiler von g, sei g von n und n auflösbar. Und jetzt möchte ich gerne zeigen, dass g auflösbar ist und noch habe ich ja keine Ahnung, noch muss ich die Definition benutzen. Also gucke ich mir jetzt nicht triviale Untergruppen von G an. Sei 1 und ein U, eine Untergruppe von G. Und da würde ich jetzt mal behaupten, gibt es 2 Möglichkeiten. Die liegt in N oder sie liegt nicht in N. Wenn sie in N liegt, ist alles schön, denn N ist ja auflösbar. Jede Untergruppe von N dann auch. Das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche, dass die Kommutatoren nicht kleiner werden. Aber das ist ja auch klar. Wenn U in N liegt, benutze ich die Auflösbarkeit von n, um zu sehen, dass dann u' echt kleiner als u ist und dann bin ich fertig. Das heißt, u enthält n ist, ist u' kleiner als u, da n auflösbar ist. Falls u nicht in n liegt, müssen wir nochmal nachgucken. Na, dann können wir das Bild in der Faktorgruppe angucken, g modulo n, denn wenn eine Untergruppe nicht in n liegt, guckt sie ja quasi raus und dann ist das Bild in der Faktorgruppe nicht trivial. Was gut ist, denn dann haben wir eine nicht triviale Untergruppe in der Faktorgruppe und deren Kommutatorgruppe in der Faktorgruppe muss kleiner werden. Aha. Jetzt ist also un modulo n nicht 1.
die Kommentatorgruppe wird kleiner. So, und jetzt benutzen wir einfach nur wieder, dass die Kommutatorbildung mit der Faktorgruppenbildung verträglich ist. Also, angenommen U' wäre U. Dann wäre hier die Kommutatorgruppe auch gleich UN. Dann könnte also das Bild in der Faktorgruppe nicht kleiner werden. Das ist sein. Ist jetzt, also wie mache ich das hier? Kommutatorgruppenbildung und Faktorgruppen oder Übergang in die Faktorgruppe sind vertauschbar, was hier also heißt, dass jetzt das ist ja in der Faktorgruppe und dann die Kommutatorgruppe gebildet. Andersrum heißt es, ich bilde erst die Kommutatorgruppe, bilde also den Strich und dann gehe ich in die Faktorgruppe. Das sieht dann so aus. Was das gleiche ist wie U'L modulo N. Und das ist jetzt echt kleiner als UN modulo N. Was habe ich also jetzt gemacht? Ich habe das hier oben benutzt, habe das umgeschrieben. Das hier ist genau dasselbe wie das, was hier links steht. Und dann habe ich nur für uns nochmal hingeschrieben hier in Klammern, was es eigentlich bedeutet. Das, was hier links steht, UN in Klammern Strich N modulo N, ist dasselbe wie U'N modulo N. Und jetzt gucken wir nochmal genau hin und sehen, wenn U' dasselbe wäre wie U, dann könnte dieses echt enthalten sein, nicht gelten. Das ist das, was ich gerade vorher schon mal gesagt habe. Und jetzt ist, glaube ich, auch klar mit dem, was ich angeschrieben habe. Und wer da noch Probleme mit hat, mit diesen schnellen Argumenten nach dem Motto, irgendwas ist mit Kommutatorbildung vertauschbar oder irgendwas ist mit dem Übergang in die Faktorgruppe vertauschbar, bitte Bescheid sagen. Das ist überhaupt kein Problem, einfach Bescheid sagen, mir eine Mail schreiben oder mich am Ende der Vorlesung anquatschen. Denn für mich ist das so, ja, irgendwie nachts im Schlaf. Ich denke dann einfach drüber nach. Aber wenn man das nicht ständig macht, kann ich verstehen, dass man da jedes Mal drüber stolpert und jedes Mal überlegt, warum ist das jetzt nochmal so? Und da muss man das vielleicht noch einmal wirklich ausgeübt sehen, wirklich ganz kleinteilig mit der ganzen Argumentation, wie das aus der Homomorphie-Eigenschaft für den Übergang in die Faktorgruppe folgt. Das ist also wirklich kein Problem, das nicht so schnell zu sehen, einfach Bescheid sagen, wenn Sie da noch mehr brauchen. Also noch mehr kleinteilige Rechnungen oder nochmal wirklich eine Argumentation ausgeschrieben mit allen kleinen Details, das ist überhaupt kein Problem. Möchte ich in der Vorlesung nicht machen oder jedenfalls nicht immer, weil es eine fortgeschrittene Vorlesung ist, aber separat mache ich das total gerne für Leute, die an der Stelle noch drüber stolpern. Kann ich verstehen, weil ich da früher auch ständig drüber gestolpert bin. Ich habe das immer nicht geglaubt. Ich habe immer gesagt, was? Nee, das glaube ich nicht. Nee. Und man soll ja auch nicht immer alles glauben. Jetzt haben wir 1 und 4, die gleichwertig sind, und 2 und 3, die gleichwertig sind. Und die Brücke schlagen wir, indem wir aus 1 2 schlussfolgern. Jetzt kommt also, dass die auflösbar ist und wir wollen so eine Reihe basteln wie in 2. Glücklicherweise ist das überhaupt kein Problem, weil wir die nämlich einfach explizit basteln. Das ist ja so ähnlich, als würden wir eine absteigende Zentralreihe basteln, aber anstatt, dass wir immer mit G kommutieren, kommutieren wir die Gruppe immer nur mit sich selber. Falls die ungleich 1 ist, dann ist die Kommutatorgruppe echt kleiner, weil die auflösbar ist. Das steht ja in 1. So, jetzt bin ich also runtergeklettert zu einer kleineren Gruppe und jetzt gucke ich mir G' an. Falls G' 1 ist, höre ich auf. Falls nicht, bilde ich die Kommutatorgruppe und werde wieder kleiner, weil G' auch auflösbar ist. Beziehungsweise weil es eine Untergruppe von G ist und G ist auflösbar. Und so weiter. Ich werde also immer kleiner, bis ich irgendwann mal 1 angekommen bin. Und das heißt, dass ich so eine Reihe bekomme.
Die Frage ist nur, wie lang die ist. Und was ich jetzt einfach mache, ist, dass ich sage, naja, ich will hier jetzt einfach möglichst wenig Schritte gehen. Ich will halt immer nur einmal die Kommentargruppe bilden. Irgendwann komme ich bei 1 an. Wir haben gerade gesehen, warum. Und die Anzahl der Schritte kriegt jetzt einen Namen, nämlich K. Seit K aus der 0, so. Das G, wenn ich den Karten-Kommutator gebildet habe, das schreibt man häufig so, gleich 1 ist. Damit ist gemeint, dass ich K mal nacheinander immer den Kommutator der Gruppe mit sich selber bilde. Das heißt, G oben in Klammern 1 ist G'. G oben in Klammern 2 ist G'. Das ist tatsächlich Notation, die man manchmal noch sieht. Spätestens bei 3 Strichen hört es normalerweise auf und dann schreibt man da so eine Zahl in Klammern. Einverstanden, dass ich das jetzt hier als Abkürzung benutze? Und Vorsicht, ich habe es irgendwann schon mal gesagt, als wir über die Kommutatorgruppe gesprochen haben. Es gibt Zweige der Gruppentheorie, wo die Standardnotation G' für den Kommutator nicht verbreitet ist und wo dann manchmal Gruppen G' heißen, die was anderes sind. Das irritiert mich ja maßlos. Man muss einfach aufpassen. Ist da wirklich die Kommutatorgruppe gemeint? Das ist vielleicht was anderes. So, dann basteln wir jetzt unsere Subnormalreihe. Dann fange ich nämlich an mit 1 gleich. Ich muss sozusagen umdrehen. Dann sein G0 definiert als G oben K, G1 definiert als G oben K minus 1 und so weiter. Und damit ist dann G0 und so weiter bis hin zu G unten K. G unten K ist dann ja das gleiche wie G oben 0, also G überhaupt nicht kommutiert, also einfach G selber. Und das ist dann eine Subnormalreihe, so wie in 2, denn die Faktorgruppen sind abelisch, weil wir jedes Mal die Kommutatorgruppe genommen haben. Jetzt haben wir eine Richtung geschafft, von dem Duo 1,4 zum Duo 2,3. Wir brauchen noch eine andere Richtung. Dazu beginne ich mit einer Subnormalreihe, so wie in 2 bzw. 3. Und dann wollen wir daraus schlussfolgern, dass die Gruppe auflösbar ist. Und wir machen das. Hier kommt schon mal der Trick, mit dem wir das machen. Dann ist mir gleich klar, wenn ich das so hinschreibe. Man kann das quasi mit Induktion machen. Man fängt mit so einer Reihe an. Per Induktion sind dann kleinere Gruppen, also Gruppen kleinerer Ordnung, die man da irgendwo sieht, Untergruppen oder Faktorgruppen schon auflösbar. Und dann ist der Witz, dass man aus so einer Subnormalreihe eine Situation konstruieren kann wie in 4. Und man weiß ja schon, dass 1 aus 4 folgt. Das heißt, so kann man es schließen. Jetzt der 2. Es sei also 1 gleich 0 und so weiter. Ich gehe eine Subnormalreihe wie dort. Und wenn ich schreibe wie dort, dann meine ich damit, dass diese Faktorgruppen alle abelisch sind. Und die ganze Notation erkläre ich nicht weiter. Und jetzt möchte ich eine solche Subnormalreihe haben wie in 2, aber die Länge soll möglichst klein sein. Also und so, dass K möglichst klein ist. Erläutern, warum diese Länge überhaupt variabel ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben da so eine Subnormalreihe und unterwegs sehen Sie eine Faktorgruppe der Ordnung 4. So, das ist eine abelsche Gruppe, Gruppen der Ordnung 4 sind abelisch. Und man könnte jetzt theoretisch diese Reihe noch feiner machen, indem man die Gruppe der Ordnung 2, die man da sieht, quasi noch so dazwischen legt. Und dann hat man da 2 Stufen, jeweils mit Index 2, anstatt dass man eine Stufe mit Index 4 hat. Ansonsten bleiben alle Eigenschaften gleich, aber die Kette ist jetzt ein länger geworden, beziehungsweise andersrum ein kürzer. Heißt also, dass diese Länge hier durch die Eigenschaften, die da stehen, nicht klar geregelt ist. Die könnte feiner sein, sie könnte gröber sein. Und weil das so ist, möchte ich jetzt hier einmal dazu sagen, ich möchte die Kette mir so hernehmen, dass dieses K möglichst klein ist, diese Länge soll möglichst gering sein. Ich möchte das quasi nicht noch weiter vergröbern können. Und das ist nur, um das gleich ein bisschen zu vereinfachen in der Argumentation. Denn jetzt ist ja die Frage, was machen wir mit Spezialfällen? G könnte 1 sein oder so, da müssen wir dann gleich mal gucken. Ich will darauf hinaus, dass man jetzt per Induktion hier innerhalb dieser Kette einen Normalteiler finden kann, der auflösbar ist und eine auflösbare Faktorgruppe hat. Also möchte ich jetzt Induktion machen, und zwar über diese Länge K. Und die kleinste Länge, die da möglich ist, nach der Notation, so wie wir die hier gewählt haben, ist, dass K gleich 0 ist. Dann ist die ganze Gruppe einfach die 0, also 1, und die 1-Gruppe ist auflösbar. K gleich 0 ist also okay. Sei K mindestens 1 und seien Gruppen mit einer Subnormalreihe hier 2, aber mit kleinerem K auflösbar. Also schreibe ich mal mit kürzeren Subnormalreihen hier 2 auflösbar. Und kürzer heißt kürzer als Länge K. Na gut, K ist mindestens 1, das heißt, ich muss hier mindestens einen Schritt gehen, um von 1 zu G zu kommen. Und wenn n 1 ist, was ist dann los? Dann habe ich hier wenn k 1 ist, dann habe ich hier g0 und dann g1. Ich habe also nur einen Schritt und in 2 steht, dass die Faktorgruppe abelsch sein soll, das heißt g ist dann abelsch. Und abelsche Gruppen sind auch auflösbar. Das heißt, wenn da nur eine Stufe passiert, habe ich auch wieder nichts zu tun. Im Fall k gleich 1. Und ich will die ganze Zeit darauf hinaus, dass wir zu einer Situation kommen, wo man da wirklich noch eine Zwischenstufe hat. Jetzt sei K mindestens 2. So, dann habe ich da also jetzt so eine Kette. G0, normal in G1, normal in G2. Und das ist jetzt möglicherweise die ganze Gruppe, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall habe ich da jetzt so einen echten Normalteiler da in der Mitte. Und ich habe diese abelschen Faktorgruppen. Da nehme ich mir jetzt, was schnappe ich mir? Na, ich schnappe mir ein I, was irgendwie in der Mitte liegt. Also von 1 bis K minus 1. Und da liegt jetzt auch wirklich was drin, denn K ist mindestens 2, also ist ja mindestens der Index 1 drin, es gibt da was in der Mitte. Dann sind per Induktion GI und die Faktorgruppe G homologisch auflösbar. Denn dann nehme ich ja einfach diese Reihen, die sich aus der, quasi aus dem Abschneiden der Reihe ergeben. Und die sind dann jeweils kürzer. Und mit der Richtung aus 4 folgt 1 ist also G auflösbar. Denn GI ist ein Normalteiler von G, weil ich das K möglichst klein gewählt habe und weil das heißt, dass ich in jedem Schritt wirklich immer die Kommutatorgruppe genommen habe. Und ich habe es ja nicht vergröbert, indem ich irgendwelche Zwischengruppen genommen habe. Das heißt, ich habe immer wirklich die Kommutatorgruppe genommen und diese mehrfachen Kommutatorgruppen sind immer Normalteiler. Das schreibe ich gleich nochmal an. Das habe ich vergessen vorher zu sagen. Mit ist also G auflösbar. Und jetzt kommt als Kommentar, das hätte ich vorher sagen sollen, GI ist normal in G, da wegen der Wahl von dem kleinen K schon jedes Element der Subnormalreihe normal ist. Denn es ist einfach immer so ein Mehrfachkommentar, Kommutator, jedes Element der Subnormalreihe normal ist.
quasi, was die Bastelanleitung ist, um die Suchnormalreihe zu kriegen. Das ist auch das, was man in der Praxis macht. Also entweder man sieht da irgendwie geschickte Normalteiler mit so auflösbaren Stückchen und dann benutzt man die Richtung aus 4 folgt 1. Oder man macht es wirklich zu Fuß. Und dann ist es zumindest bei mir so, dass ich wirklich häufig einfach oben anfange, Kommutatorgruppe nehme, Kommutatorgruppe, bla bla bla, bis ich unten angekommen bin. Und alle Gruppen, die ich unterwegs sehe, sind dann immer normal. Einfach weil diese Kommutatorgruppen immer normal sind. Sogar charakteristisch.
Oh, okay. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, das ist mir gerade entfallen. Generell, es ist ganz komisch. Es fühlt sich so an, als hätte ich heute schon so viele Wörter gesagt, dass keine mehr da sind. Und dann kommen so komische, versprochene Wörter raus.
Und es ist Zeit zu wischen. Ich überlege, ob ich noch einen Kommentar machen wollte, aber nee.
Mal kurz gucken. 2 und 3 sind gleichwertig, 1 und 4 auch. Dann haben wir gezeigt, aus 2 folgt 1 und irgendwo, wo war das andere?
Genau, aus 1 folgt 2 und aus 2 folgt 1. Und da haben wir noch den Umweg benutzt über 4, was wir schon uns überlegt hatten. Gut, dann wische ich jetzt. Und dann gucken wir mal, was es noch so für Fragen gibt. Und dann zeigen wir noch mehr Dinge über auflösbare Gruppen. Mit dem Satz haben wir jetzt jedenfalls quasi in Tandem mit Satz 4, 6 richtig schöne Werkzeuge in der Hand, um Gruppen auf Auflösbarkeit oder Nilpotenz zu überprüfen oder aber auch bei Gruppen, bei denen wir das wissen, dass die so eine Eigenschaft haben, das irgendwie ausnutzen zu können.
Sind da jetzt noch Fragen aufgekommen oder ist im Beweis irgendwas offen geblieben, was ich nochmal, ja?
Also eine Frage, Schrägstrich Anmerkung.
Ja.
Bei dem letzten Teil jetzt.
Ja.
Reicht es nicht einfach, die vielleicht haben, das 1 zu nehmen?
Ja.
Also dann spare ich ja auch das Ganze mit WLK so klein wie möglich, oder? Also dann nehme ich einfach einen Normaltreiber von G, weil das ein Normaltreiber ist.
Genau, der oberste ist ein Normalteiler.
Genau.
Und stimmt, dann spare ich mir das mit der möglichst kleinen Wahl. Ja, das ist wahr. Das stimmt.
Weil ich also die Argumentation, warum jetzt dann alle Subnormalteiler dann auch Normalteiler sind,
die brauche ich dann
nicht. Nicht so ganz verstanden.
Ah, das liegt daran, dass ich das K so klein wie möglich gewählt habe, was man dann nicht mehr bräuchte. Wenn ich das so klein wie möglich wähle, dann muss ich in jedem Schritt so weit runterklettern, wie ich nur kann mit einer abelschen Faktorgruppe. Und das heißt, ich muss die Kommutatorgruppe nehmen, denn das ist ja der kleinste Normalteiler mit abelscher Faktorgruppe. Das ist die Argumentation. Also durch dieses kleine k muss ich immer so weit wie möglich runtersteigen im nächsten Schritt. Das heißt, ich muss die Kommutatorgruppe nehmen, ich kann nicht einen Zwischenschritt noch einbauen. So, das war der Grund. Aber vielen Dank für die Nachfrage. Und ja, das ist eine gute Idee, schreibt mir das auf. Ich gucke nochmal nach, ob das wirklich stimmt oder ob irgendwo noch ein technisches Detail ist, aber ja, ich finde, das ist eine schöne Vereinfachung. GK-1 statt irgendeinem GI in der Mitte. Und dann muss man da, ja, vielleicht spart das. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich gucke nochmal, aber das könnte ein paar Zeilen einsparen, wenn man das so macht. Dankeschön. Was noch? Wir haben schon gesehen, wir haben hier so eine Vererbungseigenschaft oder eine Basteleigenschaft, die stärker ist als bei Nilpotenz. Bei Nilpotenz, da reicht nicht, dass die Faktorgruppe und der Normalteiler nilpotent sind. Es geht nur, wenn der Normalteiler im Zentrum liegt, oder jedenfalls haben wir es nur da zeigen können. Und die Auflösbarkeitsstufe kriegt man sozusagen in Analogie zur Nilpotenzklasse, indem man halt so eine kanonische Subnormalreihe sich anschaut mit abelschen Faktorgruppen. So wie ich eben schon sagte, wenn man immer möglichst stark runtersteigt, also immer die Kommutatorgruppe nimmt, dann kann man gucken, wie viele Schritte brauche ich, bis ich unten ankomme. Und das ist dann die Auflösbarkeitsstufe. Brauchen wir nicht weiter, wollte ich nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Dann kommt das Lemma 5.4. Da ist der Beweis eine Übungsaufgabe, die schon geguckt haben. Werden das also gleich wiedererkennen. Und ich habe das deshalb gemacht, weil die Argumentation an manchen Stellen ähnlich ist wie bei Nilpotenz und man da nochmal was lernt. Und an anderen Stellen ist es sogar noch einfacher, finde ich. Und man übt dann diese Sätze zu benutzen und quasi immer die passende Charakterisierung der Eigenschaft, die ausgerechnet für diese Aussage jetzt gerade einfach handhabbar ist. Nummer 5, 4. Da haben wir 2 Normalteiler.
auflösbar sind, dann ist das Produkt auch auflösbar. Und das ist dann also ein auflösbarer Normalteiler. Und das ist die Begründung dafür, warum es einen größten auflösbaren Normalteiler von Nil gibt. Ähnlich wie es die Fitting-Gruppe gibt, den größten nilpotenten Normalteiler, kann man jetzt den größten auflösbaren Normalteiler basteln. Zum Beispiel so. Und B ist wieder sowas mit Faktorgruppen. Das sind E und A. Und E und B auflösbar. So ist auch E und A geschnitten. Und ich ermutige Sie nochmal, das Spiel zu spielen. Welche Charakterisierung für Nilpotenz bzw. Auflösbarkeit ist da jeweils die schönste, die beste, die lustigste, um das mit möglichst wenig Schmerzen zu beweisen? Dann habe ich noch eine Anmerkung. Man sieht nämlich durchaus einen qualitativen Unterschied hier bei Aussage A und bei der entsprechenden Aussage zu Nilpotenz. Machen wir es mal schwächer. Wir nehmen einen Normalteiler und eine Untergruppe, sodass das Produkt eine Untergruppe ist. Wenn ich einen nilpotenten Normalteiler habe oder eine nilpotente Untergruppe, dann ist das Produkt zwar eine Untergruppe, aber ich weiß nicht, ob die nilpotent ist. Wohingegen ich bei Auflösbarkeit sagen kann, wenn ich einen auflösbaren Normalteiler habe und eine auflösbare Untergruppe, dann ist das Produkt nicht nur eine Untergruppe, sondern es ist auflösbar. Und das liegt daran, dass wir in dem Satz vorhin diese Richtung hatten aus 4.1, die so stark ist und die eben stärker ist als das entsprechende Resultat für Nilpotenz. So, wer Lust hat, da zu basteln, viel Spaß. Wer das so schnell jetzt nicht mitschneiden konnte, einfach Bescheid sagen, dann kann ich da Beispiele zu bringen. Mir ist jetzt gerade beim Schreiben erst klar geworden, dass das eine interessante Nebenbemerkung ist, die nochmal den Unterschied deutlich macht. Ja, dann kann man jetzt also, ähnlich wie bei der Fitting-Gruppe, sich den größten auflösbaren Normalteiler angucken, der ist auch interessant. Ich persönlich finde ihn nicht so spannend wie die Fitting-Gruppe. Er ist auch nicht so stark strukturbestimmt, aber man kann da interessante Forschungsfragen zu stellen. Und deswegen möchte ich eine Bemerkung machen und sagen, dass der größte auflösbare Normalteiler von G häufig als das auflösbare Radikal bezeichnet wird. Und eine Bezeichnung dafür, die ich gesehen habe, ist Sol wie Soluble von G. Er heißt oft so, vielleicht nicht überall, heißt auflösbares Radikal. Von G und wird oft als Zoll von G bezeichnet. Und das ist überhaupt nicht Standard, in dem Sinne, dass anders als bei F von G oder E von G, was in vielen Büchern zumindest verbreitet ist, man dieses Zoll von G nicht überall so findet und häufig auch nicht so viel Theorie dazu, aber es ist ganz interessant. Unter anderem sind ja immer, also finden wir in der Gruppentheorie halt immer so Kriterien interessant, also Kriterien, wann eine Gruppe einfach ist, ohne dass man die Definition nachrechnen muss, oder Kriterien, wann eine Gruppe nilpotent ist, ohne dass man die Definition nachrechnen muss, Kriterien, wann eine Gruppe auflösbar ist. Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Und manchmal ist es so, dass man ein Kriterium hat, so nach dem Motto, hier, das und das und das, und wenn das erfüllt ist, ist die große Gruppe auflösbar. Und wenn man dann ein bisschen dran wackelt, kriegt man ein Kriterium dafür, vielleicht nicht, dass die große Gruppe auflösbar ist, aber dass da irgendwas in diesem größten auflösbaren Normalteil liegt. Zum Beispiel. Also das ist einer der Gründe, warum man da bei Forschungsfragen manchmal drauf stößt. Für die, die bei mir Darstellungstheorie gehört haben, da ist eine Brücke. Es gibt ja so Sätze, die was darüber aussagen, dass in einfachen, nicht-arbischen Gruppen irgendwas Interessantes, Darstellungstheoretisches nicht funktioniert. Da hatten wir Sachen mit konjugierten Klassenlängen und bla bla bla. Und davon gibt es dann manchmal Versionen, die sagen, ja, wenn es so und so ist, dann liegt das, was da erzeugt wird, im auflösbaren Radikal. Zum Beispiel. So, das ist eine mögliche Brücke zwischen diesen beiden Vorlesungen. Wenn man also Auflösbarkeitskriterien hat, die aus der Darstellungstheorie kommen, dann gibt es manchmal auch entsprechende Resultate, die sozusagen ein bisschen schwächer sind und was geben, was im auflösbaren Radikal liegt. Und das Gleiche gibt es auch gruppentheoretisch.
eins der Ziele dieser Vorlesung ist ja, Ihnen einen Satz zu zeigen und zu beweisen, den wir in der Darstellungstheorie darstellungstheoretisch bewiesen haben und den wir hier gruppentheoretisch beweisen wollen. Und da geht es um Auflösbarkeit. So, was ich jetzt gerne noch machen möchte, mal gucken, das ist dann vielleicht auch ein guter Moment, um zu unterbrechen, ist, dass ich mir gerne minimale Normalteile angucken möchte. Minimale Normalteile sind generell erstmal interessant. So, wenn ich eine Gruppe habe, die nicht einfach ist, sondern die interessante Normalteile hat, dann sind minimale Normalteile interessant, weil ich ja gucken kann, wie die Gruppe darauf operiert. Und das gibt mir Informationen über die Gruppe als Ganzes. Manche Normalteile kontrollieren die Struktur der Gruppe sehr stark. In auflösbaren Gruppen zum Beispiel wird sehr viel von der Fitting-Gruppe kontrolliert. Wir sehen später warum. Aber was wir uns vorher noch angucken wollen, ist, dass minimale Normalteiler von auflösbaren Gruppen immer elementarabelsche P-Gruppen für irgendwelche Primzahlen P sind. Heißt also, dass man immer in auflösbaren Gruppen interessante Normalteiler findet, auf denen man dann sich die Operationen von den anderen Gruppenelementen angucken kann. Und eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist, und das habe ich im Buch von Bornstein gelesen, dass in auflösbaren Gruppen sozusagen alles P-lokal ist. Und was er damit meint ist, normalerweise, wenn wir eine Gruppe haben, über die wir nichts weiter wissen, so unbekanntes Universum, dann sind häufig für Untersuchungen sogenannte p-lokale Untergruppen interessant, also Normalisatoren von p-Gruppen. So, Standardbeispiel, Zentralisator einer Evolution oder Normalisator einer Sylow-Untergruppe für irgendeine Primzahl. Das sind häufig Gruppen, die wir interessant finden und die wir untersuchen wollen. Und der Oberbegriff dafür ist p-lokale Untergruppe, also Normalisator von irgendwas p-mäßigem, was nicht trivial ist. Und in auflösbaren Gruppen findet man immer Normalteiler, die p-Gruppen sind. In dem Sinne ist dann also die ganze große Gruppe eine p-lokale Untergruppe, weil sie ja eine p-Gruppe normalisiert, die nicht trivial ist. Und so ist es vielleicht zu verstehen, wenn Bornstein sagt, in auflösbaren Gruppen ist alles p-lokal. Und das ist einer der Gründe, warum es interessant ist, sich Normalisatoren von P-Gruppen ganz allgemein anzugucken. Denn in jeder Gruppe ist das irgendwie mal interessant und in auflösbaren Gruppen kriegt man sofort Informationen über die ganze Gruppe. Gut, G gleich auflösbar, N sei minimaler Normalteiler, wir wiederholen gleich, was es ist. Normalteiler von G, wie der Name schon sagt, der minimal ist im folgenden Sinne. Immer dann, wenn wir einen Normalteiler von G finden, der in N liegt, dann ist das N selber oder es ist 1. Aber es gibt jetzt keinen Normalteiler von G, der noch echt da drin liegt und der nicht 1 ist. In dem Sinne minimal. Okay? Und dann werden wir zeigen, dass es eine Primzahl gibt, R, derart, dass N eine elementarische R gibt. Hat jemand eine Idee, wie man das machen könnte? Wie kann ich da rangehen? Also wie kriege ich überhaupt eine Primzahl in die Hand, geschweige denn zeige, dass das die einzige ist, die eine Rolle spielt? Wie kann man diese Eigenschaft, dass die Gruppe auflösbar ist, da überhaupt sinnvoll benutzen? Das ist nicht so richtig offensichtlich, oder? Genau, also das sind so die beiden Probleme, die ich habe, wenn ich darauf gucke und vergesse, was ich schon weiß. Erstens ist irgendwie nicht klar, wie man die Eigenschaft, auflösbar zu sein, da reinbringen soll in diese Frage. Und zweitens braucht man irgendwie eine Idee, warum es am Ende eine Primzahl ist und die dann wichtig ist und nicht mehrere. Deswegen finde ich immer wieder so verblüffend, wie einfach der Beweis ist. Ein minimaler Normalteiler könnte ja einfach der triviale Normalteiler 1 sein. sein. Nämlich dann,
wenn G einfach selber zyklisch von Primzahlordnung ist. Das geht. Die zyklischen Gruppen von Primzahlordnung sind die einzigen, die einfach und auflösbar gleichzeitig sind und wo das deswegen keine interessante Frage ist.
Das heißt, ab jetzt befassen wir uns mit dem Fall, dass G selber auflösbar und nicht einfach ist. Das heißt, es gibt überhaupt einen interessanten Normalteil. Also wenn G trivial ist, dann ist sowieso nichts zu zeigen. Und wenn G einfach ist, das ist dann der nächste langweilige Fall, dann ist G zyklisch von Primzahlordnung. Denn sonst geht es mit der Auflösbarkeit nicht. Und L ist dann 1. Genauso falls G ist die zyklische Primzahlordnung. Das 1 ist also eine elementarische R-Gruppe für jede Primzahl R. Genauso falls G 1 ist. Das ist also als langweilig. Und dann gucken wir uns jetzt den Fall an, dass G nicht einfach ist. Sodass N also auch wirklich nicht trivial ist und nicht die ganze Gruppe. Jetzt kann ich mir N ja mal angucken. Tatsächlich ist der Schlüssel, dass man sich überlegt, wie man die Minimalität benutzen kann. Und dazu müssen wir uns an eine Idee erinnern, die wir hier schon ein paar Mal benutzt haben. Charakteristische Untergruppen von Normalteilern von G sind Normalteiler von G. Das ist hier der Schlüssel und deswegen ist auch alles so einfach. Nochmal, charakteristische Untergruppen eines Normalteilers von G sind selber Normalteiler von G. Und das werden wir jetzt einfach, bis es nicht mehr geht, benutzen. N ist ein Normalteiler. Jede charakteristische Untergruppe von N ist normal in G, liegt in N. Und jetzt können wir die Minimalität benutzen, denn die einzigen Normalteiler von G, die in N liegen können, sind 1 und N selber, wegen der Minimalität. Und ja, wie wenden wir das an? Also ist N charakteristisch in N, so ist N normal in G, also nach Definition der Minimalität N gleich 1 oder N gleich N. Wir müssen also jetzt einfach nur charakteristische Untergruppen von N finden, die nicht ganz N sind und dann sind die sofort alle 1. Und dann legen wir doch gleich mal los mit der Kommutatorgruppe. Die ganze Gruppe ist auflösbar, N ist nicht 1, die Kommutatorgruppe muss kleiner werden. Sie ist charakteristisch, sie muss also 1 sein. Das heißt, N ist abelsch. Ich benutze also jetzt mal das, was da steht, und wende es an auf alles, was mir einfällt. Anwendung auf N', was kleiner als N ist, denn G ist ja auflösbar. Insbesondere gibt es für jede Sylow-Untergruppe immer nur eine, jede Primzahl immer nur eine Sylow-Untergruppe. Und die sind charakteristisch. Ist ja die einzige. Naja, charakteristische Untergruppen von N. Jetzt sehen wir, wie der Hase läuft. Ich schnappe mir eine Primzahl, die die Ordnung von N teilt. Es gibt eine, weil N nicht trivial ist. Nochmal zur Erinnerung. Pi von N ist die Menge der Primteiler der Ordnung von N. Und so eine Primzahl, die Ordnung von N teilt, nehme ich mir jetzt her. So eine gibt es, weil N nicht 1 ist. Und jetzt sagt mir die Tatsache, dass N abelsch ist, also nilpotent, dass es nur genau eine R-Sylow-Untergruppe von N gibt. Die ist charakteristisch, sie ist nicht 1. Denn sonst würde R ja die Ordnung nicht teilen. Also sagt unsere tolle Beobachtung hier oben, dass die schon ganz N sein muss. Und deswegen ist N eine abelsche R-Gruppe. Ich möchte gerne haben elementar abelsche R-Gruppe. Was fehlt mir noch? Mir fehlt das die Ordnung aller Elemente höchstens R's.
Was gucke ich mir also an? Ich gucke mir das Omega 1 an. Omega 1 wird ja erzeugt von den ganzen Elementen der Ordnung höchstens R.
Und Omega 1 ist eine charakteristische Untergruppe. Und die ist nicht 1, denn es gibt Elemente der Ordnung R mit dem Satz von Cauchy. Also ist sie alles. Fertig. Und ich freue mich jedes Mal, denn
die einzige originelle Idee, die wir gebraucht haben, war, die Minimalität des Normalteilers zu nutzen und damit zu arbeiten und dann einfach trickreich immer wieder nach neuen charakteristischen Untergruppen zu gucken.
Der Schlüssel war, die Auflösbarkeit zu benutzen und dann rauszukriegen, dass n abelisch ist. Danach war es dann ganz einfach. Aber es ist wirklich nur diese eine Idee. Es ist nur das, was hier steht bei hier in dieser zweiten, na, dritten Zeile des Beweises. Das ist es. Und das ist wirklich total, total stark. Das ist so ein richtig krasses Werkzeug, mit dem wir alles machen können. Da muss man halt Ideen haben, welche charakteristischen Untergruppen man sich anguckt. Und wenn ich den Beweis selber versuchen müsste, würde ich mir wahrscheinlich noch 5 andere angucken, die aber gar nichts nützen. Aber macht ja nichts. So kommt man in sehr wenigen Schritten dahin, dass die Gruppe n elementarisch ist. Als nächstes schauen wir uns die Fitting-Gruppe an und warum die Struktur der Gruppe so stark kontrolliert. Und der Rest dieses Kapitels befasst sich dann mit die Eder-Gruppen, also mit allgemeinen die Eder-Gruppen, nicht nur zwei Gruppen, weil das nämlich eine interessante Klasse von auflösbaren Gruppen ist, die wir uns näher anschauen wollen. Und das alles möchte ich aber dann gerne in einem Rutsch machen, nächste Woche frisch und mit voller Konzentration. Jetzt ist ein sehr guter Moment, um aufzuhören, zumal wir vorhin in der Übung ja auch schon so hart gearbeitet haben. Einverstanden? Gut, dann danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.